Das ist ja schön, dass wir einiges gehört haben, was Gott im vergangenen Jahr getan hat. Was er Gutes getan hat. Was wir mit ihm erlebt haben. Wie wir mit ihm über die Mauer gesprungen sind. Wie er bewahrt hat, hindurchgetragen. Dass er Neues auf den Weg gebracht hat. Erfolge erzielt. Wir sehen, wie gut Gott ist. Und es waren nicht nur diese Zeugnisse, sondern Anfang der Adventszeit, vielleicht kann der eine oder andere sich noch daran erinnern, weil Advent liegt ja schon lange zurück. Ich würde fast sagen, es verjährt. Ja, und nach der Adventszeit ist vor der Adventszeit. Aber in dieser Adventszeit gab es viele, viele, viele 24 Zeugnisse über das, was Gott im Leben des Einzelnen, die berichtet haben, getan hat. Junge Menschen, wir haben es gehört, Thomas, vielen Dank auch für dein Zeugnis, die zum Glauben gefunden haben, haben sich taufen lassen. Andere wieder haben neue Schritte mit Gott gewagt. Toll. Wunderbar. Gott ist gut und er tut Gutes. Die Psalmen berichten davon. Aber es gibt auch viele, die das nicht erlebt haben. Und als ich mir über diesen Gottesdienst Gedanken gemacht habe, sind mir diese auch eingefallen. Nicht immer gibt es den Erfolg. Und da brauchen wir gar nicht weit wegdenken in unserer Umgebung. Krankheiten, die nicht geheilt werden. Corona ist immer noch in der Welt und infiziert viele und noch mehr und sucht sich immer einen neuen Weg. Die Grippe hört nicht auf. Wir beten für Frieden in der Welt und wir haben den Eindruck, dass die Kriege nur überhand nehmen. Wir hören von Katastrophen, Umweltkatastrophen, von Erdbeben, von Überfällen, wo Menschen zu Schaden kommen und die Reaktion, die darauf folgt. Viele Menschen haben trotz Gebete vieler anderer oder eigenen Gebeten keine Erhörung bekommen. Sind zu Schaden gekommen. Haben keinen Fortschritt erzielt, keine Schritte gehabt, wo sie sagen können, da hat mir Gott geholfen. Status quo. Und manches Mal, wie wir das so schön sagen, von echter Nacht, von der Prozession, ein Schritt vorwärts und zwei zurück. Rückläufig. Und ein ganzes Jahr haben wir mit diesem Wort gelebt, mit dieser Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Und viele Zeugnisse, die wir gelesen haben aus dem Adventskalender, bezeugen das auch. Gott hat mich, hat uns angeschaut. Und wir machen jetzt so eine kleine Zwischenbilanz. Denn ab morgen gilt diese Losung nicht mehr. Entschuldigung. Dann gibt es wieder neue. Und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das machen wir dann ein Jahr und dann packen wir das weg, vergangenes Jahr, und dann kommt wieder was Neues. Aber die Worte Gottes gelten nicht nur für ein Jahr, sondern sie gelten eigentlich ein Leben lang. Tja, wie war das denn bei all denen, die diesen Erfolg nicht gesehen haben? Oder keine Veränderung in ihrem Leben vorgefunden haben, nachdem sie gebetet haben. Oder die geflohen sind aus ihrem eigenen Land, weil sie einfach in der Gefahr standen, verfolgt zu werden oder verfolgt wurden, unterdrückt wurden und die rausgeflohen sind. Ja, wohin? In ein anderes Land? Und in dem anderen Land stehen alle da, seid uns willkommen. am Anfang vielleicht. Aber wenn es etwas länger dauert als ein Besuch von 14 Tagen oder 3 Wochen, wird es manchmal schwierig. Dann muss man miteinander auskommen. Nicht immer schön. Und für manch einen, und das haben wir hier auch gesehen, bei der Familie, die wir hier unterbringen durften, ging es nach einem guten Jahr zurück in die Heimat. Zurück in das Ungewisse. Irgendwie kein Entrinnen. Indem man sich bewusst geworden ist, ich muss mich meiner Situation stellen. Und das ist nicht nur in diesen großen Dingen so, sondern manchmal auch im eigenen Leben, in den kleinen Dingen, wo wir merken, wir können da nicht einfach rauskommen. Wir stecken da mittendrin, in der Patsche. Das andere Wort möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht benutzen, das wissen wir ja alle. Und wir kommen da einfach nicht raus. Und die Jahreslosung dieses fast vergangenen Jahres handelt eigentlich von einer solchen Geschichte. Da ist ja die Hagar, eine ägyptische Sklavin oder Magd, so ein kleines Souvenir, ein Andenken, das der Abraham und die Sarai aus ihrem Aufenthalt in Ägypten mitgebracht haben. Nicht unbedingt ein Dankeschön-Geschenk von dem ägyptischen Pharao, aber dennoch. Sie wieder nach Hause gegangen worden sind, haben sie das als Mitbringsel mitgebracht, eine Sklavin. 10 Jahre hat Hagar in der Sippschaft von Abraham und Sarai gedient, gearbeitet. Und dann wird sie auserkoren. Auserkoren, dem Abraham ein Nachkomme zu schenken. Zumindest so eine Art von Leihmutterschaft in der alten Zeit. Heute würden wir das anders organisieren, im Prinzip ist genau das Gleiche. Ein Ehepaar möchte gerne Kinder haben, kann es nicht bekommen, weil es nicht funktioniert. Und dann sucht man sich nach Wegen. Wie kann das sein? Künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft, Adoption. So passiert das hier auch, weil Gott hat dem Abraham noch zu der Zeit Nachkommen verheißen. Und er ist ja schon 86 oder 85 Jahre alt und nichts geworden. Und Sarai, 10 Jahre jünger, 75, nichts geworden. Was tun? Und in der damaligen Zeit war es üblich, dass man sich dann eine solche Lösung einfallen ließ. Jemand, der das Kind ausgetragen hat, es auf dem Schoß der Herrin aus, also geboren hat, und dann galt das, als hätte die Herrin das geboren. Sofort zur Adoption freigegeben. War alles schon geregelt. Verheißung erfüllt. So hat Abraham gedacht. Und Hagar hat sich zwangsläufig darauf einlassen müssen. Sie ist schwanger geworden. Also an Abraham hat es nicht gelegen. Und dann hat sie sich über ihre Position hinaus bewegt. Und ihre Chefin der damaligen Zeit wissen lassen, guck mal, bei mir klappt's. Und die hat sich dann bei Abraham beklagt. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Abraham hat sich dann zu seiner Frau gestellt. Und die Sklavin durfte weiterhin unterdrückt werden. Und Sarai hat ihr wissen lassen, wo ihre Position war. Und das hat Hagar nicht mehr ausgehalten. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor in unserem Leben? dass wir solche Situationen immer wieder neu merken, wo wir eine Grenze überschritten haben und dann sofort in die Schranken gewiesen werden. Und wie war die Reaktion Hagars? Nichts anderes. Das halte ich nicht mehr aus. Ich muss hier aus meiner Situation raus. Und sie flieht. Wohin? Zurück in das alte Land Ägypten, das sie vor gut 10 Jahren verlassen hat? Liegt in der Vergangenheit ihre Zukunft, wo doch ihre Situation sich verändert hat? Wo sie jetzt schwanger ist, eine entlaufene Sklavin oder Magd, einer anderen Herrin, schwanger geworden, freiwillig auf dem Weg, auf der Flucht zurück in ihre ganz ungewisse Zukunft. Denn was wird sie dort erwarten? Wird sie mit offenen Armen empfangen? Und was wird denn eigentlich aus dem Kind, das sie austrägt, das eigentlich Abrahams Nachkomme sein soll? Irgendwo, wo sie auf dem Weg in der Wüste Schur unterwegs ist, findet sie eine Quelle und rastet dort. Und dann auf einmal steht ein Unbekannter da und spricht sie sogar mit Namen an. Hagar, woher? Hagar, wohin? Und ihre Reaktion ist eine ehrliche. Ich bin geflohen vor meiner Herrin. Keine Schuldzuweisung. Sie hat mir, und ich konnte nicht anders, sondern sie stellt sich ihre Situation. Ich bin vor meiner Herrin geflohen. Und die Reaktion dieses Engels des Herrn, der zu ihr kommt, ist genauso nüchtern. Ja? Geh zurück und demütige dich. Da ist kein Wort des Verständnisses dabei. Wir wissen aus vielen Managementgesprächen in der jetzigen Zeit, schlechte Nachrichten sollen zuerst ausgesprochen werden, dass die richtig irgendwo ins Herz einrasten. Und erst danach ein Wort des Verständnisses. Aber zunächst mal ganz nüchtern zurück. Kein Bedauern, kein Mitleid, kein Taschentuch, kein Versuch, die Situation irgendwie abzumildern. Zurück. Zurück. Zurück in eine Situation, wo sie Demütigung erfahren hat, wo sie Unterdrückung erfahren hat. Zurück in den alten Trott. Und vielleicht noch schlimmer, weil sie davongelaufen ist. Aber die Verheißung Abrahams gilt Hagar nach wie vor. Auch für Hagar ist eine Zukunft da. Für ihr auszutragenes Kind ist eine Zukunft da. Und sie soll ihm einen Namen geben. Gott hört. Er hat es wahrgenommen. Ich, Gott, will deine Nachkommen genauso mehren, wie ich Abraham versprochen habe. Und du sollst, so steht es in dem Text in 1. Mose 16, deinen Sohn Ismael, Gott hört, nennen. Aber er wird sein wie ein Elefant im Porzellanladen. Er gegen alle und alle gegen ihn. Und damit muss Hagar sich begnügen, erst einmal. Ich muss mich der Situation zu Hause erneut stellen. Zurück in die Situation, die ich versucht habe zu verlassen. zurück in die Schulbank des Lebens? Habe ich vielleicht noch eine Lektion zu lernen? Habe ich vielleicht in meinem Leben noch etwas dazu zu lernen? Dazu zu lernen bei der Arbeit, in meiner Krankheit, in meiner Situation, wo ich eigentlich nichts dran verändern kann? Hat Gott geholfen? Hagar hat kein konkretes Ergebnis, das sie vorweisen kann. Guck mal hier, das hat Gott alles Gutes getan. Das sind schwierige Situationen, in denen auch wir oft stecken. Wir beten und offensichtlich tut sich erst einmal nichts. Meine Krankheit weg? Nein, sie ist nicht weg. Situation sich verändert? Nein. Vielleicht wird sie dann noch schlimmer, weil ich versucht habe, da auszureißen und jetzt auf einmal wieder zurück muss. Und dennoch hat Gott mich gesehen. So sagt Hagar. Gott hat mich angeschaut. Er hat nach Hagar Ausschau gehalten, wie er das auch bei Elia gemacht hat. Viele Jahre, Jahrhunderte später, als der geflohen ist vor den Morddrohungen Isabels, nachdem er 450 Baalspriester umgebracht hat und die Herrschaft des alleinigen Gottes geoffenbart hat. Morgen um diese Zeit, sagte sie, werden die Hunde dein Blut lecken. Und dann ist Elia ab und davon. Sag, ich möchte nicht mehr. Ich hänge meinen Job an den Nagel. Ich möchte aus meiner Situation raus. Guck Gott, wie du fertig wirst. Mach, aber ohne mich. Und er kommt zum Horeb und Gott sagt, was machst du denn eigentlich hier? Und schickt Elia wieder zurück mit einem neuen Auftrag. Aber er hat ihn Elia angeschaut, hat das einfach wahrgenommen und Elia einen neuen Ausweg gegeben, so wie er das auch für Hagar macht. Aber ganz, 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 ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Du musst zurückgehen in die alte Situation, weil dort deine Zukunft liegt. Das auszuhalten bietet für dich Sicherheit, Schutz und für dein Kind eine Zukunft. Dein Sohn Ismael, sagt Gott, wird groß und mächtig werden. Aber das geht nur, wenn du zurückgehst in deine Situation, wenn du tust, was ich dir sage. Gehorsam. Zu dem Gehorsam gehört auch, dass wir uns unsere Situation stellen. Solange wie wir versuchen, das zu entfliehen und sagen, ich will weg, wird uns das immer wieder einholen. In der Vorbereitung kam mir auch diesen Psalm 32 dabei nochmal in den Sinn. Der Psalm, worin David über seine Sünden und seine Schuld nachdenkt und was passierte, als er Gott seine Schuld bekannte. So eine Art von Vorher-Nachher-Situation oder ein Makeover. Neudeutsch. David kommt dann zu dem Schluss, als er sagt, ich tat der Kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde und deshalb soll jeder Getreue zu dir beten, zu der Zeit dazu zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Du bist mein Zufluchtsort. Und vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Trotz dieser Situation, trotz dem Schlamassel, Gott antwortet auf dieses Bekenntnis: Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten. Mein Auge ist über dir. In dieser Situation sagt Gott: Ich stehe zu dir. Vielleicht nicht zu dem, was du getan hast, aber ich vergebe dir und ich zeige dir einen Weg, wie du da rauskommst. Und wie sieht das eigentlich aus in unserem Leben? Psalm 50, 15, Gottes Telefonnummer, wie wir dann immer mal so salopp sagen, heißt es: Und rufe mich an in der Not, und ich will dich retten. Aber davor stehen noch ein paar Sätze dazu. Und da heißt es auch, dass man da treu sein soll und dass man seine Schuld bekennen soll und ehrlich sein soll zu Gott. Und dann heißt es: Und rufe mich an in der Not. Es ist immer schlecht, wenn man dann nur so ein Teil sieht. Und da heißt es auch weiterhin: Und wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist, und ich zeige ihm den Weg des Heils. Dass wir auch in der Situation, in der wir nichts verändern können, trotzdem unseren Blick von unserem Elend wegschaffen und auf Gott schauen und von Gott unsere Hilfe erwarten. Auch wenn die Hilfe nicht Erfolg ist. Aber die Hilfe möchte darauf hinweisen, dass Gott eine Perspektive für uns hat. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass unser Leben ihm gehört. Er hat es uns ja geschenkt. Für Hagar wird das sichtbar in der Person des Engels. Hat sich nicht nur den großen Patriarchen Abraham zugewandt und ihm eine Hoffnung und eine Perspektive für das Leben gegeben, sondern schaut auch auf die Ausreißerin Hagar, die das Unrecht und die Unterdrückung nicht ertragen kann und die sich in ihrer Auflehnung zu Sarai, ja, in ihrer Schwangerschaft gegen Sarai aufgelehnt und zurechtgewiesen worden ist. Er hat auf eine flüchtende Frau geschaut, auf Freiwild in der damals dominierten Männerwelt und bringt sie wieder zurück in eine zwar sehr unbequeme, aber geschützte Situation unter der Knute von Sarai. Er, dieser große Gott, hat sich ihrer erbarmt. Dieser große Gott erbarmt sich auch unser in unserer Situation. Wenn die Arbeit nicht gefällt, die Schule nicht passt, wir keine Erfolge sehen, wo andere ihre Erfolge zeigen, in unserer Krankheit, in unserem Altwerden, mit der Gebrechlichkeit, die damit verbunden ist. Vielleicht geht es uns gar nicht anders. Vielleicht sollen auch wir zu dem Schluss kommen, es gibt kein Entrinnen. Ich stelle mich der Situation. Rein äußerlich kein Erfolg, vielleicht sogar Niederlage. Und dennoch hat Gott mich gesehen, mich angeschaut, nicht weggeschaut. In seiner Güte sich meiner angenommen. ist nicht vorbeigegangen. Und wenn sich nichts tut, sich nichts bewegt, meine Situation unverändert bleibt, ich nicht entkommen kann, ich mich stellen muss mit allen meinen Fehlern und Unzulänglichkeiten und meine Niederlage eingestehe. Dennoch gibst du mir Hoffnung, zeigst eine neue Perspektive auf, zeigst den Weg zum Leben, machst Mut, den unbequemen Weg zu gehen. Du gehst mit, nimmst meine Hand, leitest mich mit deinen Augen, damit ich dein Ziel, mein Leben erreiche. Du schaust mich an und liebst mich. Dennoch. Amen.